herzlich willkommen zum Podcast Richtig Gutes Zeug aus dem Kapuziner in Ravensburg. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit der Zukunft, mit dem Positiven, mit dem, was wir selbst verändern und beeinflussen können. Mein Name ist Fabian Pingenheimer, ich bin ehrenamtlicher Vorstand hier im Kapuziner und hauptberuflich Innovationsmanager. Am 8. März 2026 wird der Landtag in Baden-Württemberg neu gewählt. Darum spreche ich mit Menschen, die im Wahlkreis Ravensburg-Tettnang direkt für den Landtag kandidieren. Mich interessiert, wer die Menschen auf dem Wahlplakat sind, welche Visionen sie für unsere Zukünfte haben und was sie konkret tun, um ihre Zukünfte wahrscheinlicher werden zu lassen. Mein heutiger Gast ist Mario Zitterich.
Hallo, hallo
Hi.
Fabian.
Hallo Mario, schön, dass du da bist. So eine recht offene Frage vielleicht zum Reinkommen. Was war denn so ein Moment hier in Ravensburg und in Oberschwaben, wo du gemerkt hast, puh, hier würde ich mich gern einmischen durch politisches Engagement?
Ich glaube, ein Moment war tatsächlich, als ich bei der Fahrraddemo war hier in Ravensburg und ich gemerkt habe, es gibt Gefahrstellen und die werden adressiert an die Politik auf der kommunalen Ebene, aber es tut sich nichts. Und diese Gefahrenstellen kämen in Ravensburg an. Ja, die sind bekannt, jeder kennt sie und da dachte ich mir, hier kann Politik wirklich ganz konkret was für die Menschen bewegen und das passt auch zu den Zielen, wo ich als Politiker dafür stehe.
Okay, bei der Fahrraddemo, das heißt, du hast dich vorher schon mit dem Thema Fahrradsicherheit oder so beschäftigt oder war das halt in dem Moment?
In dem Moment tatsächlich. Okay. Also diese Fahrraddemo wird ja, es ist die Critical Mass hier in Ravensburg, wird einmal im Monat gemacht. Ich bin sehr selten da, muss man auch sagen, nicht so oft, wie ich es gerne würde. Und ich bin da einfach durch einen befreundeten Kollegen bei Volt mitgekommen, mir das angeschaut und in dem Moment dachte ich, die engagieren sich wirklich und es muss eine Lösung her in dem Moment. Mhm. Und da dachte ich, da ist wirklich Politik was, wo die Menschen helfen kann. Und ja, auf kommunaler Ebene. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dann dachte, ja, vielleicht ist das auch ein Grund, warum man in die Politik geht.
Mhm. Was glaubst du, läuft in dem konkreten Fall irgendwie vielleicht nicht so ganz rund, um auch in diesem Fahrradbeispiel zu bleiben?
Ich glaube, das ist gar nicht nur auf Ravensburg bezogen, sondern gesamt. Wir alle kennen das Problem der Mobilitätswende. Also wir wissen, dass wir weg vom Individualverkehr, weg vom Auto, aufgrund der Klimaschutzziele und auch der Probleme, die damit verbunden sind, brauchen eine Alternative zum Auto und welche Alternativen gibt es da? Und da geht es darum, dass wir ÖPNV ausbauen müssen oder halt die Fahrradinfrastruktur. Und was aus meiner Sicht schief läuft, ist ein Stück weit, dass wir versuchen, beide Sachen, also Individualverkehr, Auto und Fahrrad, auf den gleichen Gegebenheiten zusammenzuführen und nicht zu sagen, okay, wir nehmen jetzt als Beispiel auch dem Auto an bestimmten Punkten etwas der Freiheit weg, um es den Fahrradfahrern zu geben. Mhm. Also ähnliches Beispiel Holland, wo man sagen kann, okay, wenn man in Amsterdam ein Fahrrad gefahren ist und dann nach Ravensburg kommt, dann weiß man, was möglich wäre und was auch in so einem Ballungsgebiet funktionieren kann.
Okay, ja, das verstehe ich. Das ist ja ein recht plastischer Moment, dass man im Rahmen von so einer Fahrraddemo dann irgendwie merkt, ich kann mich hier engagieren, ich kann hier, also hier gibt es irgendwie ein Thema und das finde ich jetzt erstmal lösenswert. Fassen wir es mal so zusammen. Wie war dann dein Weg? Wie bist du dann da weiter vorgegangen? Du hast ja gerade schon gesagt, da war dann jemand von Volt mit dabei. Ich glaube, bei den anderen Parteien, mit denen ich jetzt gesprochen habe, ist die Vorstellung der Partei vielleicht gar nicht so relevant. Vielleicht kannst du einmal kurz so als Einschub erklären, was ist eigentlich Volt?
Ja, Volt ist eine europäische Bewegung. Okay. Und das ist der Hauptunterschied zu anderen Parteien. Wir sind selber eine paneuropäische Partei. Das bedeutet, Volt ist mit ähnlichen Zielen, Volt Europa, in 30 europäischen Ländern aktiv. Mhm. Und dieses europäische Ziel ist das, was Volt von anderen Parteien unterscheidet. Das würde nämlich wirklich sagen, ich kann Volt Niederlande wählen, ich kann Volt Deutschland wählen, ich kann Volt Frankreich wählen, um nur ein paar Beispiele zu nennen, die sich zu einem Gremium, also einem Set von Antworten gefunden haben, zum Beispiel Klimaschutz, und diesen europäischen Gedanken in den Vordergrund stellen. Das bedeutet, dass es zum einen darauf hinwirken, dass in den nationalen Parlamenten europäische Lösungen gefunden werden.
Okay.
Und zum anderen auch der Dialog stattfindet. Es gibt bei Volt zum Beispiel einmal im Jahr eine Generalversammlung in Europa. Also dieses Jahr war sie in Frankfurt, wo dann die verschiedenen Parteimitglieder aus allen Ländern zusammenkommen und darüber spricht, welche Lösungen aus anderen Teilen von Europa gibt es für die ganz konkreten Probleme der Länder in Europa.
Mhm. Wie lange gibt es Volt schon so?
Zum Brexit, das muss 2017, 2018 gewesen sein.
Okay.
Ja. Volt wurde gegründet von mehreren Personen, die sich einfach darüber unterhalten haben. Also es war eine Italienerin, ein Deutscher und ein Franzose, die sich darüber unterhalten haben, naja, was können wir jetzt tun im Zuge von dem Brexit? Also wo wir ganz konkret gesehen haben, dass das Gebilde Europa in Gefahr ist. Mhm. Dass es möglich ist, aus der EU auszutreten und das, was man vielleicht als Freiheit gewonnen hat und dieses Projekt, also Europa ist ein Friedensprojekt für mich. Wir sind hier eine lange Zeit von Frieden und das Ganze ist in Gefahr. Und gesagt haben, okay, welche Lösungen können da gefunden werden? Und die Überschrift ist, mehr Europa wagen. Mhm. Und da wurde Volt Europa gegründet und jetzt immer nach und nach ist die Organisation gewachsen, findet Anspruch und wir überführen das jetzt nach und nach, diese europäische Idee auf ganz konkrete Lösungen für Deutschland oder auch Baden-Württemberg.
Okay. Da ich das so ein bisschen verstehen mag, wie ist denn so dieser Engagementprozess und vielleicht finden sich ja auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich von dem angetan fühlen, egal für welche Partei, weil ich glaube, für demokratische Parteien und für die demokratische Werteordnung einzustehen, sich zu engagieren, wie du jetzt zum Beispiel auch ehrenamtlich, ist ja erstmal was total Sinnvolles und ja, vielleicht auch was Schönes, da wirst du jetzt in unserem Gespräch vielleicht auch mal von ein paar Sachen berichten. Aber wie läuft denn das? Wie kommt man da so rein? Jetzt hast du das, wann war das mit dieser Demo? Dass wir das auf dem Zeitablauf her so ein bisschen verstehen?
Also die Fahrraddemo war 2025,
okay.
letztes Jahr. Aber ich bin 2024 bei Volt beigetreten.
Ah, okay.
Im August 2024 und ich hole mal ein bisschen aus. Das Thema Fahrradfahren hat vorher schon eine Rolle gespielt, aber ich mache einmal im Jahr mit einem Freund von mir eine Fahrradtour.
Ja.
Und im Mai 2024 sind wir mit dem Fahrrad nach Kroatien gefahren. Ich bin gerade mit meinem Masterstudium fertig gewesen zu der Zeit und ich war beeindruckt davon, wie fließend der Übergang von Grenzen ist und welche Freiheit wir in Europa haben, nämlich ohne Grenzkontrollen reisen zu können. Und in dem Eindruck heraus hatte ich zum einen nach dem Masterstudium auf einmal mehr Zeit nach dem berufsbegleitenden Master und im August 2024 ging die Debatte los um Grenzkontrollen in Deutschland, zu Österreich als Beispiel, wo ich gedacht habe, boah, das ist ein Weg, der das, was ich als persönliche Freiheit sehr wertschätze, auch durch diese Fahrradreise in Gefahr bringt. Und ich saß dann irgendwann alleine zu Hause, wir haben es dann gedacht, kannst du dich nicht nur aufregen, du kannst mal die Politik selber mitgestalten wollen. Und eine Partei, die ich halt aus der Europawahl vor allen Dingen kannte, war Volt. Und bin einfach mal den Kontakt gefunden auf der Website und habe dann der Person geschrieben, hey, habt ihr Treffen, komm vorbei. Und das ist bei Volt sehr angenehm gestaltet gewesen, weil wir haben uns einfach im Irish Pub getroffen. Da waren Treffen von den Parteimitgliedern. Und es ging gar nicht im ersten Moment um Politik, es ging einfach von interessierte Personen, die am Anfang, so wie wir gerade gesprochen haben, persönlich erzählt haben und dann hinten raus ging es natürlich auch um Politik, aber der Einstieg war sehr angenehm. Es war nicht der Eindruck, den ich vielleicht vorher von Politik hatte, dass man auf alles eine Antwort haben muss, dass es so diese Fernsehdiskussion, genau das war es eben nicht. Und dann bin ich da angefangen, dachte, okay, Leute, war nett. Bin Mitglied geworden und jetzt bin ich Direktkandidat.
Okay, aber war da noch was dazwischen? Also du bist ja nicht Mitglied geworden und dann am nächsten Morgen aufgewacht und sagst, ja, jetzt bin ich Direktkandidat.
Nee, natürlich nicht, aber es war tatsächlich ein fließender Prozess einfach. Da kam die Bundestagswahl, die natürlich dann für mich so der erste prägende Moment war, wo man gemerkt hat, okay,
Da warst aber nicht du direkt Kandidat.
Da war ich nicht direkt, ne, sondern mein Kollege der Laurin damals. Aber ich habe, sag ich mal, meinen Teil dazu beigetragen, Politik zu gestalten, durch Diskussionen auf dem Marktplatz. Und wo ich dann auch wieder gemerkt habe, Politik ist mehr als das, was man aus dem Fernsehen vielleicht vorher kannte, sondern es sind einfach direkte Gespräche mit Leuten am Markt. Gespräche mit Arbeitskolleginnen. Und das war für mich auf einmal viel greifbarer und ich hatte Lust, da weiterzumachen. Im Rahmen meiner zeitlichen Möglichkeiten, aber ich hatte schon gesagt, okay, das ist gut, das ist angenehm, ja.
Oder natürlich auch in so einem Podcast wie hier.
Ganz genau.
Vielleicht noch so ein bisschen ausholend, um dich als Person auch gut einordnen zu können. Welche Werte aus deiner Kindheit und Jugend irgendwie trägst du noch heute irgendwo in dir? Also so politische Werte vielleicht. Was hast du da erlebt?
Ich glaube, ein ganz großes Wort ist soziale Gerechtigkeit, okay. Chancengerechtigkeit. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit, aber ich bin die erste Person aus meiner Familie gewesen, die studieren konnte, durfte.
Ah, ich auch, ja.
Ja, ein duales Studium bei mir, auch weil normales Studium natürlich auch sehr viel finanzielle Ressourcen, sage ich mal, in Anspruch nimmt und das vielleicht nicht immer vollumfänglich verfügbar war. Also ich bin nicht arm aufgewachsen, aber es ist schon so, dass eine große finanzielle Unterstützung von Eltern nicht möglich gewesen wäre. Und das bedeutet für mich, dass wenn wir Chancengerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit bedeutet auch, dass Bildung und Aufstiegsmöglichkeiten eine Chance spielen müssen. Unabhängig von dem, was vielleicht die Eltern oder Großeltern haben oder hatten.
Das ist ja eigentlich auch das ganz große Erfolgsversprechen von, ich nenne das mal so zu sagen, westlichen Staaten. Glaubst du, dass wir in einer chancengerechten Gesellschaft leben?
Jein. Wir haben Verbesserungspotenzial, das auf alle Fälle. Ich finde es jetzt schwierig zu sagen, wir leben in keiner chancengerechten Gesellschaft, aber wenn man alleine auf die Statistik schaut und schaut, wie sich zum Beispiel Bildungsabschlüsse direkt daraus ableiten lassen, was vielleicht die Eltern gemacht haben, dann sehe ich da Verbesserungspotenzial. Und ich würde es nicht als komplett chancenungerecht, aber ich würde es auch nicht sagen, dass wir bereits eine komplett chancengerechten Welt oder chancengerechten Gesellschaft in Deutschland leben.
Ich beobachte es in den letzten Jahren so, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle wieder schlechter wird. Also ich habe dein Framing gerade so ein bisschen entnommen, dass man vielleicht auf einem Weg dahin ist, dass es besser wird. Ja, ich beobachte aber auch, dass es teilweise vielleicht ein bisschen schlechter wird. Beobachtest du das auch oder würdest du es anders sehen?
Das würde ich auch genauso unterschreiben.
Was fällt dir da auf?
Was mich stört vor allen Dingen ist, dass wir auf sehr komplexe Probleme in der Politik sehr einfache Antworten geben. Nicht wir immer als Gesellschaft, aber gerade die Personen, die in der Politik vielleicht in der Spitze stehen. Und da geht es um Personenkreise wie Migrantinnen oder Bürgergeldempfängerinnen, wo ich sage, das sind die Personengruppen, wo man am ehesten sagen kann, die unterliegen nicht dem Anspruch Chancengerechtigkeit. Und die werden, da wird sehr kritisch sich drüber unterhalten und auch sehr plakativ drüber unterhalten. Und da sehe ich ganz klar, da machen wir große Rückschritte. Und gehen das, was sozusagen Richtung Chancengerechtigkeit notwendig ist, nämlich soziale Umverteilung auch, da machen wir Rückschritte.
Bist du in Ravensburg aufgewachsen oder?
Nee. Tatsächlich nicht. Ich bin in Niedersachsen aufgewachsen, in der Nähe von Oldenburg.
Okay.
Bin 2013 hier zum dualen Studium hergezogen. Ich dachte damals mit 17 habe ich hier das mich entschieden, nach Ravensburg zu ziehen. Mit 18 habe ich angefangen dann.
Okay, direkt so nach dem Abi dann praktisch.
Genau, richtig. Und naiv, wie man vielleicht mit 17 war, dachte man, ah, wenn ich jetzt 200 Kilometer von zu Hause wegziehe oder 800, wo ist der Unterschied? Und ja, ich bin immer noch hier. Also ich fühle mich hier wohl. Das war damals nicht geplant, aber ich bin immer noch hier.
Wie ist denn so das Ankommen für dich hier gewesen in dieser Region? Weil ich habe zum Beispiel erlebt, dass es ja hier für Leute wie uns, die hier nicht aufgewachsen und sozialisiert sind, sogar einen Begriff gibt, so Neugeschmeckte. Wie war das so für dich?
Mm-mm. Gar nicht so anders, ehrlich gesagt. Also
okay.
Es gab, ich bin ja direkt durch das Studium oder zum einen in der Universität und auch bei der Arbeit mit Leuten in Kontakt bekommen, die in einer ähnlichen Situation waren wie ich, die hergezogen sind und erstmal Anschluss gesucht haben. Und da war ich gleich sehr gut aufgehoben. Ich habe einen Moment gehabt, glaube ich, auf einer Studentenparty im Studentenwohnheim, wo ich dachte, okay, das wäre in Norddeutschland ein bisschen leichter zum Reinkommen gewesen. Sagen wir mal, dieses Thema ist so Offenheit. Mhm. Aber ansonsten habe ich keine großen Unterschiede oder Vorurteile wirklich bestätigen können, die man vielleicht dann doch hatte. Ja. Es gibt überall nette Menschen und es gibt auch überall nicht so nette Menschen. Man muss sie nur finden. Ja,
ja, okay. Nee, stimmt, auf jeden Fall. Das Thema Wohnen ist ja allgemein auch gerade kommunalpolitisch ein großes Thema. Du hast gerade Studentenwohnheime angesprochen. Ich gehe mal davon aus, du wohnst da heute nicht mehr im Studentenwohnheim.
Ganz genau.
Wie wohnst denn du heute so?
In der Mietwohnung mit meiner Freundin zusammen. Das sind 80 Quadratmeter, glaube ich. Vier Zimmer, kleiner Garten dabei. Freuen uns richtig auf den Sommer. Und weil es das erste Mal ist, dass wir jetzt einen Garten größeren haben. Und ja.
Wie erlebst denn du auch gerade aus so einer kommunalpolitischen Sichtweise das Thema Wohnen?
Ich habe das Gefühl, dass wir noch nicht die Antwort gefunden haben, die wirklich in der Lebensrealität angekommen ist.
Okay.
Jeder kennt das Problem, sag ich mal, bezahlbarer Wohnraum. Und trotzdem ist für mich nicht der Weg dahin klar, wie man aus diesem Thema rauskommt. Also dieses groß angekündigte Bauprogramme sehe ich nicht. Und wenn in einem, oder sehe ich nicht in der Praxis angekommen, sage ich mal, ich merke jetzt eine direkte Veränderung bei mir auf dem Wohnungsmarkt, wo ich sage, es sind mehr Wohnungen zu günstigeren Preisen verfügbar.
Mhm. Ja. Ja, ich glaube, wenn man sich heute den Mietmarkt hier so zumindest mal in Ravensburg anguckt, dann ist er ja weiterhin sehr angespannt. Und wenn man was findet, dann geht es wahrscheinlich eher so Richtung 15 Euro den Quadratmeter oder so. Ja, was ja schon echt tough ist. Also,
ja. Gleichzeitig muss ich auch sagen, ich bin da, sag ich mal, in einer guten Position, wenn man einfach nur das vergleicht, was ich jetzt Einkommen zur Verfügung habe. Mhm. Ich arbeite als Wirtschaftsinformatiker habe damit. Kann ich mir diese Mieten leisten? Mir macht es aber Sorgen, wenn ich darüber nachdenke, dass andere Personen sich die Mieten vielleicht nicht leisten können und ich da bei mir dann schon teilweise in der Vergangenheit Schwierigkeiten hatte und darüber nachgedacht habe, das sind aber teure Mietpreise. Deshalb geht es mir immer darum, glaube ich, dass dieses Thema, vor allen Dingen Wohnungsmarkt, muss man für die Personen ganz gezielt betrachten, die halt in der Statistik wenig Einkommen haben.
Also einfach einen Nominalwert, einfach wirklich wenig Geld haben und dementsprechend einen großen Anteil von ihrem zur Verfügung stehenden Geld für Miete ausgeben müssen.
Ja, ganz genau. Ja,
gerade in Ravensburg, okay, klar, wenn man jetzt weiter rauszieht aufs Land oder so, da wird es bestimmt günstiger, aber dann musst du dich auch, hast du höhere Mobilitätskosten.
Ganz genau,
ne, sagen
ganz
wir genau so.
Ja.
Ich habe ja hier so ganz viele Fragen aufgeschrieben und ich habe im kurzen Vorgespräch Mario dir schon gesagt, ich werde nicht alle stellen, ich schaffe immer so durch. Und darum habe ich vielleicht manchmal die eine oder andere kleine tote Lücke, bis ich eine sinnvolle neue Frage gefunden habe. Du hast gerade schon gesagt, du arbeitest als Wirtschaftsinformatiker, wenn ich es richtig verstanden habe, als Data Scientist.
Ganz genau.
Was nimmst denn du da aus deinem Berufsalltag mit in solche politischen Fragen und Diskussionen?
Ja, ich hole mal ein bisschen aus, so auch der Begriff Data Scientist wird vielleicht nicht jedem was sagen. Also ich bin damals gestartet, duales Studium Wirtschaftsinformatik, und Wirtschaftsinformatik ist ja an sich eine Kompetenz, wo man sagt, okay, ich kann ein Problem in eine technische Lösung überführen. Also eine klassische Schnittstellenabteilung zwischen Fachbereich und der IT. Und das macht mir Spaß. Ich finde, da kann man extrem viel auch Leuten helfen bei Problemen. Und dann irgendwann, das muss dann 2021 gewesen sein, habe ich mich entschieden, berufsbegleitendes Masterstudium zu machen, und zwar Data Scientist. Und Data Scientist ist ein Wort, das sagt alles und noch nichts, bedeutet aber, dass man sich damit auseinandersetzt, wie man Daten analysieren kann, Daten visualisieren kann und das Thema künstliche Intelligenz natürlich. Und da beschäftige ich mich ganz konkret für die Politik, dass ich mir große Sorgen mache, welche Auswirkungen künstliche Intelligenz und die Entwicklung in dem Bereich für ja, die Gesellschaft in Deutschland oder Europa haben wird. Bei mir ganz persönlich habe ich das gesehen, dass ich danach, ich bin aus dem Masterstudium rausgegangen und habe mich dann erstmal 1,5, 2 Jahre vielleicht nicht mehr mit der technologischen Entwicklung beschäftigt oder nicht in dem Umfang, wie ich es im Studium gemacht habe.
Okay.
Und die Sprünge, die wir da sehen, die sind für, glaube ich, einen sehr kleinen Teil in der Bevölkerung wirklich greifbar und keiner kann gerade greifen, was es auch für den Arbeitsmarkt oder für Themen wie Bildung bedeutet.
Mhm.
Was
kannst du es greifbar machen? An einem Beispiel zum Beispiel?
Ja, auf Beispiel Bildung. Wenn ich glaube, ich könnte heute eine Abiturprüfung, von der ich, oder im Bereich, oder eine Prüfung, von der ich keine Ahnung habe, könnte ich zum einen die Prüfung formulieren. Ich könnte zum anderen das Ganze aber auch lösen. Mhm. Durch Nutzung künstlicher Intelligenz. Das bedeutet einfach, dass diese Technologie ist in der reinen Wissensreproduktion den Menschen jetzt schon überlegen.
Ja gut, dann hast du halt aber geschummelt.
Ja, nur das ist ja im Kern Richtung Bildung zum Beispiel gar nicht die Frage. Also jetzt mal den Schwenk zu machen von dieser Annahme auf die Bildung. Mhm. Es geht ja darum, welche Kompetenzen müssen wir in der Zukunft vermitteln? Und bisher ist, habe ich das Bildungssystem so wahrgenommen, es bildet Menschen darauf aus, dass sie Wissen gut reproduzieren können. Das wird im Bildungssystem belohnt.
Echt?
So war mal, also so bin ich rausgegangen und man hat eine gute Note geschrieben, wenn ich Wissen, was abrufen kann und auf ein spezifisches Problem anwenden kann.
Ja, du wendest es ja an. Du tust es ja nicht nur 1:1 reproduzieren, sondern du tust es ja kontextualisieren.
Das stimmt, aber auch das ist keine Probleme mehr für künstliche Intelligenz.
Okay, und ich schlussfolge jetzt, das heißt dann, dass du dann sagst, irgendwie der Mensch ist ersetzbar oder was wäre dann dein Punkt? Was wäre das Hauptproblem? Also, dass jetzt eine Maschine was machen kann, was ich machen kann, nice, weil ich finde es auch cool, dass ich nicht meinen Stoff selber weben muss für meine Klamotten, die ich hier anhabe, ja, sondern dass es eine Maschine macht.
Ja. Es sind zwei Aspekte und ich bleibe mal beim Aspekt Bildung. Mhm. Zum einen ist da eine Frage, auf welche Kompetenzen müssen wir in der Zukunft den Wert legen? Also welche Kompetenzen sollten wir Leuten in der Schule vermitteln? Und das Wort Medienkompetenz, Medienbildung ist so ein großes Schlagwort. Aber was bedeutet es ganz konkret? Es geht darum, dass man sich damit beschäftigt, auch aus welchem Interesse eine andere Person welche Inhalte geteilt hat. So, wir hatten vorher über Texte geredet, die von der KI erstellt werden können. Und heute reden wir, also in dem Kontext reden wir zum Beispiel davon, welche Bilder wurden von einer künstlichen Intelligenz erstellt und warum wurden diese erstellt. Mhm. Präsident Trump hat ein Bild geteilt, wie auf Grönland die US-Flagge weht. Das war kein echtes Bild. Das war ein Bild, was seinen Interessen widerspiegeln sollte. Mhm. Und wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir einen kompletten Shift haben in dem, was möglich ist. Also nicht nur, weil es irgendwo im Internet steht, ist es wirklich wahr. Ich kann Wissen viel leichter generieren und abrufen, als es früher der Zeit war. Und das ist dieses Wort Medienkompetenz. Mhm. Weil Künstliche Intelligenz macht Leben leichter, aber ich muss mich damit kritisch auseinandersetzen. Ich muss es in Kontext setzen. Mhm. Ich muss auch die Grenzen erkennen. Und da geht es gerade in Bezug auf Bildung darum, mir darum, dass wir sagen, welche Fähigkeiten wollen wir jungen Schülerinnen und Schülern mitgeben. Mhm. Mhm. Und das sind andere als die, die ich bei mir in der Schule erlebt habe. Deutlich eine kritischere Einordnung, deutlich mehr Fokus auf soziale Kompetenzen, deutlich mehr Fokus auf Eigenmotivation. Mhm. Weil dann ergänzt sich beides und das ist gut.
Ja, und ich glaube, aus der heutigen Zeit betrachtet, fühlt sich diese Veränderung wahrscheinlich auch dringend und notwendig an. Und ja, ich weiß nicht, so gesamthistorisch gesehen ist es doch irgendwo auch ein Stück weit normal, wenn sich Technologien verändern, dann muss sich auch Bildung verändern. Was jetzt halt vielleicht anders ist, ist irgendwie die Amplitude von dieser technologischen Veränderung, aber vor allem die Geschwindigkeit. Ich glaube, die ist halt so viel krass schneller, das wäre so meine Sicht da drauf, dass man, ja, dass die halt in gigantischer Geschwindigkeit voranschreitet und wir da halt gesellschaftlich nur so bedingt hinterherkommen. Ja, also wir haben halt diese Zeit irgendwie nicht, um da lange drüber zu diskutieren, weil in der Diskussionszeit, da ist dann schon wieder viel anderes passiert. Und das selber, so verstehe ich dich jetzt, wenn meine Interpretation richtig ist, diese Zeitverknappung ist dann am Schluss auch irgendwo so ein Demokratieproblem.
Hundertprozentig.
Oder?
Hundertprozentig. Und wir haben gerade über Bildung gesprochen von Schülerinnen und Schülern, aber genau diese Bildung ist auch für Leute erforderlich, die nicht mehr in der Schule sind. Mhm. Wenn ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, also ich bin recht technologieaffin, würde ich sagen. Und selbst ich habe gemerkt, oh, ich komme gar nicht mehr mit bei den Entwicklungen, die es gerade gibt. Wir müssen gar nicht ins Detail gehen, aber da sind wirklich technologische große Sprünge geschehen, was möglich ist, in welcher Qualität dieses möglich ist. Und da muss jeder abgeholt werden. Ansonsten habe ich nämlich die Sorge, jetzt wir auf die Gesellschaft übertragen, dass wir für die Resultate dieser technischen Entwicklung dann wieder sehr einfache Begründungen suchen und die wieder auf die Schwächeren in der Gesellschaft gehen. Weil die Arbeitsplätze sind nicht per se alle in Gefahr. Ich würde jetzt nicht sagen, in 5 Jahren ist jeder arbeitslos, aber es wird ein Transformationsprozess stattfinden, wo zum Beispiel Bürotätigkeiten sich verändern werden, vielleicht eine größere Komplexität unterliegen, als sie jetzt gerade der Fall sind. Und wenn wir dann auf Parteien hören oder politische Leitbilder, die da sehr einfache Antworten drauf geben, sagen, das liegt da und daran, ohne das große Ganze zu sehen, was wir vielleicht gar nicht mehr verstehen, dann sehe ich das für die ganze Demokratie oder die demokratische Gesellschaft als große Gefahr. Da muss man ehrlich drüber reden. Das ist so mein Anspruch für mich wieder als Politiker, dass ich sage, die nächsten Jahre werden von Veränderungen geprägt sein. Und die müssen nicht per se schlecht sein, aber es wird Veränderungen geben. Und die werden auch teilweise hart sein. Aber wir können es als Gesellschaft stemmen. Mhm.
Um da vielleicht nochmal so ganz kurz bei dem Thema KI und deinem Job im weitesten Sinne auch zu bleiben. Was für Chancen würde oder kann uns neue Technologie gerade auch im politischen Diskurs irgendwo bieten? Fällt dir da auch irgendwie ein Beispiel ein? Hast du da vielleicht auch schon was erlebt?
Im politischen Diskurs finde ich es tatsächlich schwierig, ehrlich gesagt.
Okay.
Weil es, glaube ich, sehr dafür genutzt werden kann oder genutzt wird, auch zu einfache Antworten zu geben. Ja. Mhm. Mir fehlt jetzt wirklich,
ja, ne,
also nichts Greifbares ein. Ja,
dann ist das so.
Ja.
Werbung! Diese Folge wird unterstützt von der WGV-Versicherung und das passt richtig gut zu dem, worüber wir hier bei richtig gutes Zeugs sprechen. Denn bei uns geht es um Menschen, die Ideen haben, die sich engagieren und die gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Und genau dafür braucht's oft nicht nur Motivation, sondern auch Rückhalt und Partner, die sagen, wir tragen das mit. Die WGV steht für dieses Prinzip von Gegenseitigkeit und Solidarität. Zusammenhalten, vorsorgen, Verantwortung übernehmen. Und deshalb ist es auch so schön, dass sie Projekte wie das Lichterfest Ravensburg unterstützt. Weil am Ende genau daraus etwas entsteht, das die ganze Stadt zum Leuchten bringt. Danke, WGV. Werbung Ende!
Ich glaube, du hast jetzt ja schon, so nehme ich es wahr, zwei Themen genannt, die dir besonders am Herzen liegen. Eben einmal das Thema Radverkehr, Verkehrswende, das Thema Bildung im Medienkontext und KI-Zeitalter. Was wäre denn so ein drittes Thema, was dir politisch besonders am Herzen liegt und warum vielleicht auch?
Ist das Thema Wirtschaftspolitik.
Okay.
Ich hatte am Anfang gesagt, dass Volt sich als europäische Partei versteht. Und wenn ich jetzt Wirtschaftspolitik und Europa verbinde, dann wird für mich die Zukunft daraus. Wir sehen gerade durch, dass wir eine extrem große Abhängigkeit zu Amerika haben, was unsere Softwarelösung angeht. Mhm. Und das ist eine Gefahr aus meiner Sicht. Weil wir sehen, wie ein Präsident in Amerika an der Macht ist, der vielleicht, also der nicht meinen Wertevorstellungen entspricht, in Bezug auf wie zum Beispiel mit Migrantinnen umgegangen wird, wie mit anderen Meinungen umgegangen wird von anderen Kulturen. Mhm. Auch. Und was ich wahrnehme, ist in der ersten Amtszeit von Donald Trump, habe ich drauf geschaut und das ist eine Trennung gesehen zwischen den Menschen, die den Tech-Konzern angehören und Trump. Und jetzt in der zweiten Amtszeit ist mir ein Bild einfach so im Kopf geblieben, wie die alle an dem Tisch mit ihm saßen und die großen Versprechungen gemacht haben. Und da sehe ich einfach eine, wenn wir in Europa an kritischen Punkten in der Verwaltung oder auch in Unternehmen nicht die eigenen digitalen Lösungen haben, da sind wir zu stark abhängig davon. Mhm. Und da reden wir ja nicht über Zölle auf Produkte, sondern auf Zölle auf digitale Sachen. Das heißt, wir müssen wieder in Europa uns darauf konzentrieren, dass wir hier eigene Lösungen aufbauen, um diese Abhängigkeit zu reduzieren, die in diesen kritischen Phasen da ist. Und nicht Phasen, sondern kritischen Punkten. Ja.
Ich habe jetzt gerade verschiedene Gedankenstränge im Kopf und kann mich noch gar nicht so richtig sortieren. Vielleicht muss ich dir dann auch einfach nacheinander stellen. Das sind jetzt ja, abgesehen vielleicht von der Raddemo, eher so gesamtdeutsche oder gesamteuropäische Themen. Natürlich in Deutschland ist Bildung dann am Ende erstmal Ländersache, aber ich habe dich jetzt so verstanden, das ist in Bayern ja das gleiche Problem und in Rheinland-Pfalz. So, ne?
Ganz genau.
Und wir skizzieren jetzt so diese Gesamtthemenfelder. Naja, jetzt ist ja eine Landtagswahl. Wie brichst du das oder wie brächten ihr bei Volt in eurer Gruppe heißt es hier dann vielleicht, ja. Ich weiß nicht, wie das heißt.
Ja. Ich glaube, weiß ich auch gerade, Gruppe ist ein gutes Wort. Ja.
Okay.
Ortsgruppe, ja.
Ortsgruppe Ravensburg-Tettnang. Was brechten ihr hier konkret runter? Also was gibt es für Gestaltungspotenziale bei einem dieser Themen jetzt so hier ganz konkret? Habt ihr da Punkte rausgearbeitet?
Ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, zum Beispiel, dass wir in Bezug auf, wir haben über Wirtschaftspolitik gesprochen und dieses ganz Große, das hat natürlich für jede der Sachen in Baden-Württemberg ganz konkrete Auswirkungen. Mhm. Und dass wir mich darüber reden, wie zum Beispiel eine Fortbildungsmöglichkeit auch jeden Menschen natürlich im Wahlkreis betrifft. Das ist keine Lösung auf kommunaler Ebene, das geht eine Lösung, eine digitale Fortbildungsplattform, um das Recht auch auf Weiterbildung unabhängig vom Beruf erstmal durch Fortbildungskontingente, Bildungsgutscheine, um halt auch jeden Menschen durch eine Lösung, die wir auf Baden-Württemberg bezogen, halt in Ravensburg die Menschen beeinflusst, mhm. positiv beeinflusst. Und ansonsten sind wir hier bisher nicht auf kommunaler Ebene aktiv. Also dadurch fehlt uns vielleicht manchmal auch die Verbindung, aber gleichzeitig sind alle diese Punkte übertragbar in mehr oder weniger Detaillierungen. Mhm. Ja,
Dann vielleicht einer der anderen Gedankenstränge, die ich so hatte. Hast du diese ganze Diskussion um Baden-Württemberg und Palantir verfolgt?
Ja, und ich finde sie, das passt sehr zu dem Thema, was wir vorher hatten mit der Abhängigkeit von Amerika. Ich finde es sehr bedenklich, wie mit Palantir umgegangen wird. Also, und da sind wir auch als Volt klar dagegen, dass Palantir genutzt wird. Aufgrund dessen, das ist ein Produkt von zum einen halt als Eigentümer jemanden, der ganz klar hinter den Werten der Trump-Regierung steht.
Also meinst du Peter Thiel?
Genannt, ganz genau, Peter Thiel. Und das andere ist aber ganz konkret, der Quellcode ist nicht offen. Wir wissen gar nicht, was diese Software macht und wir haben vorher darüber geredet, dass wir mit künstlicher Intelligenz kritisch umgehen müssen. Und ja, geben wir einer Software die Möglichkeit, Daten zu analysieren, die würden wir beide wahrscheinlich nicht in der künstlichen Intelligenz geben wollen, auch nicht bei uns privat. Und das kann nicht gut sein. Und hier brauchen wir auch wieder europäische Lösungen mit quelloffen, wo wir genau nachverfolgen können.
Was heißt denn quelloffen? Vielleicht musst du das einmal kurz erklären.
Es geht darum einfach, wenn ich eine Software schreibe, kann ich den Programmcode dahinter einsehen. Kann ich nachverfolgen, was da genau, welche Datenpunkte verknüpft werden, welche Annahmen vielleicht der Software auch zugrunde liegen, um halt im Sicherheitskontext Antworten zu bekommen.
Mhm. Ja. Das nennt man dann meistens so Open Source
auch, ja, ganz oder? Genau, ganz genau. Ja.
Okay. Wir machen mal ein neues Thema auf.
Ja.
Was war denn dein letzter Lernmoment?
Tatsächlich war es eine gute Frage. Ich hatte, meine Freundin macht gerade einen Fachwirt und ich hatte einfach mal spaßeshalber da dann gesagt, lass doch mal die künstliche Intelligenz, sag ich mal, ihre Ergebnisse anhand eines Erwartungshorizontes korrigieren. Also, dass sie selber kontrollieren kann beim Lernen über eine künstliche Intelligenz. Und ich war beeindruckt von den Ergebnissen. Und das bedeutet nicht, ich beschäftige mich nur mit künstlicher Intelligenz, aber da habe ich in den letzten Wochen einfach die größten so Aha-Effekte gehabt bei mir. Ich dachte, Wahnsinn, dass das jetzt geht. Und was ich vielleicht auch vorher gar nicht erwartet hätte. Ja.
Also beim Lernen praktisch mit künstlicher Intelligenz.
Ja. Mhm. Also ich habe gelernt, wie Lernen mit künstlicher Intelligenz funktioniert. Genau. Ja.
Zum Beispiel, hast du da einen konkreten Tipp?
Es geht wirklich ganz konkret darum, dass man selber seine Antworten challengen kann. Also man kann sich eine Aufgabe stellen, wenn man zum Beispiel auf ein Ziel hinarbeitet, eine Prüfung lernt, eine beispielhafte Prüfung, die so gestellt werden könnte, sich schreiben lässt und dann als Beispiel einfach seine handschriftlichen Notizen hochlädt und dann sagt, naja, bewerte das doch bitte mal aus Sicht eines Prüfers und ein direktes Feedback bekommt und fundiertes Feedback. Ja. Und ich finde, das ist schon viel wert, ja.
Okay, man merkt auf jeden Fall, dass das auch dein Arbeitskontext ist.
Ja.
Dann versuche ich nochmal in ein anderes Thema einzutauchen. Im politischen Kontext, egal auf welcher Ebene, ob das hier im Kommunalen ist, im Land, im Bund, auf EU-Ebene, da geht es ja sehr oft total viel um Geld. Was ist denn Geld für dich?
Ja, die, ähm, die philosophische Antwort wäre jetzt wahrscheinlich einfach ein Tauschmittel. Aber am Ende ist Geld für mich ganz persönlich eine Sicherung, ein Stück weit auch. Mhm. Also mit Geld ist man in der Lage, sich auf zukünftige Herausforderungen abzusichern, mhm. ein Stück weit, gibt eine Sicherheit. Und zum anderen ist Geld auch, mit Geld lässt es sich gut leben, sagen wir mal so.
Ja. Okay, ja. Okay. Und wie siehst du Geld als politisches Werkzeug?
Gefährlich. Politik und Geld hängen immer, gehen immer Hand in Hand. So, das ist einfach etwas, wo es ganz einfach damit anfängt, je mehr Geld eine Partei zur Verfügung hat, umso mehr Wahlplakate kann ich aufhängen. Mhm. Also ganz einfach vom Ressourceneinsatz her. Umso mehr Social Media Ads kann ich schalten. Also da ist ein Kontext. Gleichzeitig sehe ich Geld in der Sinne ein bisschen kritisch, zusammen mit Parteien, weil man muss immer auch da sehen, mit welchen Interessen wird das Geld in die Politik gebracht. Mhm. Und Parteispenden, Lobbyismus ist da ein kritisches Thema. Ja. Mhm. Weil wenn wir als Gesellschaft dahin kommen, dass jeder Einzelne das Gefühl hat, dass die Politik sowieso nicht von einem selber mitbestimmt werden kann, weil man vielleicht nicht zu den Top 1-2% gehört und nicht die großen finanziellen Ressourcen einbringen kann, dann ist die gesamte Demokratie in Gefahr und wir verlieren etwas, was etwas Positives ist, Demokratie an sich. Das heißt, man muss genau kontrollieren, wie Geld in die Politik gebracht wird. Mhm. Also das Beispiel einfach, wie machen wir Parteispenden öffentlich? Ja.
Okay. Ich weiß das nicht, wie werden die heute öffentlich gemacht? Ich habe keine Ahnung.
Es gibt Regularien, wir bei Volt sind da etwas strenger, glaube ich. Ich glaub, die Grenze ist aktuell bei 10.000. Ich glaube, wir veröffentlichen alles ab 3.000. Und ich finde, das ist auch sinnvoll. Politik braucht Geld. Das ist erstmal kein Widerspruch. Mhm. Es ist nur die Frage, wie viel Geld darf in die Politik gegeben werden. Eine Beschränkung von dem Maximalen, was eine Person oder eine Organisation spenden darf, extrem unterstützenswert. Ja. Und da sind die Regeln, ich kenne sie auch nicht im Detail, aber noch nicht da angekommen, wo ich sagen würde, zu meiner Zufriedenheit gelöst.
Okay. Aha. Ja, ist ein spannender, hab ich mir jetzt so noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich fand den Punkt gerade interessant, wo du gesagt hast, naja, nicht das Geld in die Politik kommt, sondern wie das Geld in die Politik kommt, ist ja eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Und das im Zweifel dann halt Interessen transparent gemacht werden müssen und dass jetzt ich als Vorstand eines soziokulturellen Zentrums das Interesse vertrete, soziokulturelles Zentrum ist super, das kann ich ja machen, aber dann muss ich halt auch bei meiner Parteispende das transparent machen.
Ganz genau.
Dass das mein Interesse ist, also oder ich habe Geld gespendet, damit kann man mal klar sagen, das wird jetzt dem sein Interesse sein. So, na, jetzt gebe ich euch dann 10.000 Euro. Und dann könnte man davon ausgehen, okay, der Herr Bingenheimer hat 10.000 Euro gespendet, seine Funktion, Vorstand von einem soziokulturellen Zentrum, na okay, das würde halt auch sein Thema sein.
Ganz genau. Ja. Und wenn du das Geld jetzt, sag ich mal, an jemanden als Volksvertreter spendest und hinten heraus kommt eine Entscheidung, wo jeder nachvollziehen kann, all dies genau in diesem Kontext getroffen worden. Diese Transparenz muss vorhanden sein.
Ja, und es ist ja auch okay, dass ich jetzt oder wer auch immer ein Interesse hat, und dann nutze ich ja meine Möglichkeiten, um meinen Interessen auch irgendwo Ausdruck zu verleihen. Ja. Muss ich ja machen, egal ob ich jetzt ein Unternehmer bin oder, weiß ich nicht, im Gesundheitsbereich arbeite oder whatever. Ich habe ja irgendwie ein Ziel, das will ich ja unterstützen. Okay, aber ja, guter Punkt, wie man das dann am Ende des Tages alles regelt, dass das transparent ist und sich dann im Endeffekt der Durchschnitt der Wähler auch eine eigene Meinung dazu bilden kann. Das wäre dann eigentlich eher dein Punkt, wenn ich es richtig verstehe.
Ganz genau. Mhm.
Woran erkennt man denn gute Ausgaben?
Also auf politischen Kontext bezogen?
Ja, ich glaube schon. Ja,
fast.
Ansonsten ist natürlich jedes leckere Vollkornbrot, was man sich kauft, ja, genau, eine gute Ausgabe.
Oder neues Fahrrad oder so, ja, genau.
Ja. Ja. Aber nee, ich meinte schon eher auf politischen
Kontext. Das dachte ich mir fast. Man muss jede Ausgabe dahin challengen, wie sie zum einen dem Gemeinwohl zugute kommt. Und das Gemeinwohl kann sich zum einen daran messen lassen, wie zum Beispiel so Ziele einer sozialen Marktwirtschaft, zum Beispiel, also soziale Umvergleichung, wie das da zustande kommt. Und zum anderen aber auch, wie zukunftsfähig sie ist. Mir ist insbesondere der Begriff zukunftsfähig wichtig. Also Beispiel darauf bezogen, Klimaschutz. Ja, wir müssen Geld ausgeben in Bezug auf Klimaschutz. Bildung, wir müssen auch Geld ausgeben. Aber das sind Investitionen, die dem Standort Deutschland oder auch Europa oder wie auch immer in der Zukunft einen positiven Effekt haben wird. Und damit sind es für mich gute Ausgaben.
Und wie kann ich diesen positiven Effekt dann irgendwie bewerten oder messen? Ich glaube, das ist ja dann da in dem Kontext eine zentrale Frage.
Der positive Effekt ist, ist eine sehr gute Frage, weil genau beim Thema Klimaschutz haben wir genau diesen Punkt, wo es eben nicht messbar ist, gerade wo es sehr schwierig messbar ist. Und es gibt ja Modelle, die genau das nachvollziehen, die ja sehr abstrakt sind aus meiner Sicht. Also genau da sind wir ja an dem Punkt, warum ich glaube, es so schwierig ist, Klimaschutz für viele Menschen auch begreifbar zu machen, weil dieser positive finanzielle Effekt, den wir haben werden, wenn wir zum Beispiel jetzt Geld ausgeben für Klimaschutz und vielleicht auch Kosten generieren, der ist extrem schwierig für den Einzelnen greifbar und messbar. Was würde passieren, hätten wir das Geld nicht ausgegeben? Indirekte Effekte, wie zum Beispiel Starkregen oder so, die lassen sich ja nur sehr indirekt darauf zurückführen.
Das heißt, es ist im Zweifel vielleicht gar kein positiver Effekt, sondern eine Vermeidung von Kosten. Also ne, man hat jetzt nicht unbedingt mehr Einnahmen, aber einem schwimmt halt auch nicht die Stadt
richtig weg. Ja, ganz genau. Oder beim Thema Bildung ist es auch greifbar. Also ich frage mich manchmal, ich habe mich immer in der Vorbereitung so gefragt, wenn alle doch, oder sehr viele die Probleme kennen, wieso haben wir die Probleme in der Bildung? Das ist zum Beispiel messbar durch PISA-Studien oder sowas.
Gute Frage, und?
Ja, weil ich glaube, dass wenn wir jetzt Geld investieren, ist es nicht am Ende der Legislaturperiode messbar. Bis ein Wandel im Bildungssystem greift, da gehen 10, 15 Jahre ins Land. Und dann sind Resultate messbar. Und das sind keine Ausgaben, die in der Politik halt dazu befähigen, sage ich mal, dass ich wiedergewählt werde im ersten Moment.
Okay.
Weil sie halt nicht in diesen 5-Jahres-Zyklus passen. Ja. Das heißt, man muss auch diesen Willen haben, zu sagen, ja, wir investieren jetzt Geld, weil wir daran glauben und der Meinung sind, in 10 Jahren hat es einen positiven Effekt, zum Beispiel auf die Wirtschaft. Weil Bildungsrealität und Wirtschaft hängt auch wieder zusammen.
Mhm. Ja. Wir haben auch den Punkt Wirtschaftspolitik, das war ja eigentlich so dein dritter Punkt, den haben wir irgendwie nur ganz kurz gestreift und ich bin dann irgendwo anders hin abgebogen. Ja. Ich lege nochmal den Rückwärtsgang ein. Wir fahren dann nochmal kurz hin zu dem Punkt der Wirtschaftspolitik, weil du hattest da gerade angefangen, ja, dass wir so krass abhängig sind von den USA. Softwareseitig ist ein Punkt für dich bei Wirtschaftspolitik. Ich hatte so verspürt, da gibt es noch andere Punkte in dem Bereich der Wirtschaftspolitik.
Genau, wir müssen uns einfach überlegen, was ist das Geschäftsmodell, was wir in der Zukunft haben? Und was ich in der Diskussion immer wieder mitbekomme, ist, dass oft, also in der politischen Diskussion auf hoher Ebene, dass quasi gesagt wird, es gibt einen Widerspruch zwischen, sag ich mal, Klimaschutz und Wirtschaftsinteressen. Okay. Und für mich ist es kein Widerspruch. Das ist eine Lösung, dass wir Europa oder, also ich sage immer Europa, weil es natürlich mein Wollpunkt ist, aber genauso jetzt 1:1 auf Baden-Württemberg übertragen, dass wir in Baden-Württemberg eine Wirtschaft generieren, also eine Wirtschaftskraft dadurch generieren, dass wir nachhaltige Produkte anbieten. Mhm. Dass wir Themen wie Kreislaufwirtschaft, also das Recyceln und sowas in unserem Wirtschaftssystem verinnerlichen. Dass wir Elektroautos bauen statt normalen Autos. Und das ist kein Widerspruch, dass wir sagen, wir verlieren Arbeitsplätze durch Klimaschutz. Nein, wir generieren Arbeitsplätze dadurch, dass wir auf ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell setzen können. Das kann unser USP in Europa sein.
Und warum in Baden-Württemberg konkret machen wir das nicht? Hört sich ja total clever an.
Weil es Transformation, ein Transformationsprozess ist, aus meiner Sicht. Wir tun es alle mit Veränderungen schwer, ja. Also ich mich auch. Ist, glaube ich, einfach ganz normal menschlich. Und wenn ich Diskussionen zum Beispiel über Verbrenner mitbekomme, wo ich denke, naja, wir können ja nicht die Zeit zurückdrehen, wo wir viele Arbeitsplätze hatten wegen dem Verbrenner. Wir müssen jetzt dann schauen, wo sind Arbeitsplätze in der Zukunft, auch weltweit. Und ja, die werden wahrscheinlich bei E-Autos sein, weil das Ganze sich rechnet, das Ganze den großen Ziel Klimaschutz genügt. Weil es auch, ja, es ist ja nicht, Technologie ist einfach auch gut. So. Und es hat ein paar Probleme natürlich damit, in Bezug auf den Wirtschaftsstandort. Ja, es ist leichter zu bauen. Also in China können es halt auch E-Autos gebaut werden in sehr guten Qualität. Das wird ein paar Arbeitsplätze in der Transformation werden davon berührt sein. Aber wir reden über Transformation. Und das ist für mich der Schlüsselbegriff an der Stelle.
Okay, also du meinst halt, E-Autos sind einfacher herzustellen, weil die haben zum Beispiel weniger sich drehende Teile, die haben kein Getriebe oder die meisten nicht oder wenn, dann ein einfacheres Getriebe. Da laufen keine Kolben auf und ab und das heißt im Endeffekt, die Zulieferindustrie, es wird weniger werden.
Ja. Im ersten Moment ja, aber gleichzeitig werden sich neue Möglichkeiten entstehen. Also E-Autos, bin ich jetzt kein guter Technikexperte, muss ich sagen, aber da werden andere Teile benötigt. Und ich glaube, wir dürfen uns nicht darüber unterhalten, was war mal vor 10 oder 20 Jahren, sondern was wird in 10 Jahren sein und wie können wir unseren Teil dazu beitragen. Mhm. Und da gibt es wenig widersprüchliche Meinung dazu, dass sagen ja, alle Experten E-Autos. So, okay, dann können wir unseren Teil und Transformation dazu beitragen. Auch wenn es Veränderung bedeutet, eine Veränderung zu uns schwer, aber es ist eine gute Veränderung.
Jetzt stell dir mal so, hier Ravensburg, Tettnang, das Schussental, in 10 Jahren vor. Was ist denn spürbar besser als heute?
Ganz, ganz konkret würde ich mir wünschen, dass wenn ich offen zum Beispiel mit Leuten über Politik reden möchte, dass die Antwort nicht ist, hör mir auf mit Politik. Es ist eine Antwort, die ich ziemlich häufig bekomme und das zeigt, dass Politik und Demokratie sich von, warum auch immer, von dem entfernt hat, was die Menschen für sinnvoll erachten in der Politik. Und das ist meine größte Sorge quasi, nicht nur für die Region hier, sondern dass wir einfach die politischen wo die Demokratie sich mit einfachen Antworten begnügt hat und wir dadurch die Politik in diesem Transformationsprozess sich entkoppelt hat von den Menschen. Mhm. Ja, und dass ich einfach jetzt in 10 Jahren wieder für die Region gesprochen, dass wir dann darüber reden, ah ja, wir haben eine Transformation abgeschlossen und gestaltet und das war eine positive Transformation. Dank der Politik. Lass uns darüber reden, warum bestimmt oder welche Anpassungen weiter notwendig sind, welche Veränderungen eine Chance ermöglichen und Politik als Teil vom Leben wahrgenommen wird. Es geht gar nicht um Parteien, sondern dass hier diesen Begriff Politik mit etwas Positivem assoziiert. Mhm.
Das heißt, ich verstehe dich ja dann jetzt auch schon richtig, dass eben genau heute Politik mit nichts Positivem assoziiert wird oder nicht immer und nicht überall so.
Es ist nicht meine Meinung tatsächlich, weil ich Politik fürs oder Demokratie fürs Positives halte, aber ich habe mich persönlich schon erschrocken, als ich dann letztes Jahr die ersten Infostände gemacht habe, wie oft ich diese Info erhalten habe, ach, was es wollt. Und ich das Gefühl hatte, ich will besser die Antwort Stromkonzern geben, anstatt zu sagen, ich bin der Politik. Und das war für mich erschreckend.
Okay, was sagen die Leute da so?
Es ist tatsächlich einfach, ach, hör mal auf in Politik und das Gespräch oft vorbei.
Okay, ja krass. Ja. Wo gibt es solche kurzen Gespräche?
Es ist wirklich, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt sich Infostände macht, ja, oder wir haben Unterschriften gesammelt, okay, damit wir überhaupt antreten können als Partei bei der Bundestagswahl oder jetzt bei der Landtagswahl. Und da geht man da proaktiv auf Leute zu und fragt nach, ja, würden Sie uns unterstützen? Wir sind super proaktiv das Gespräch. Und dann habe ich oft diese Antwort bekommen und zu oft, um damit zufrieden zu sein, sage ich mal. Ja, weil es gar nicht um politischen Inhalte ging, sondern einfach generell sagen, ah ja, nee, Politik möchte ich nicht, möchte ich mich gerade nicht beschäftigen. Das finde ich schade. Wenn jemand hinterher sagt, gesagt hat, naja, Europa, das ist nicht meine Vision. Ich sage, okay, das ist deine Meinung, ist nicht meine, aber kann ich verstehen. Danke fürs Gespräch. Ja. Aber diese Phase kam wir zu selten oder kam ich zu selten. Und das hat mich dann erschreckt.
Okay, verstehe. Um vielleicht nochmal auf das Thema Mobilität zurückzukommen, das war ja auch das, mit dem wir eingestiegen sind, da können wir vielleicht mit dem auch zumachen. Ja. Und da auch nochmal so eine Zukunftsvision vielleicht aufzumachen. Was ist denn eine Mobilität, die hier in Ravensburg, in Tettnang, im Schussental für viele Menschen funktioniert?
Es ist ein Mix aus Mobilitätsformen tatsächlich. Mhm. Zum einen der Radschnellweg zum Beispiel, extrem unterstützenswertes Projekt, also zwischen Beinfurt und Friedrichshafen. Mhm. Einfach, dass man einfach, also Fahrrad wird nicht für jeden die Mobilitätsform sein, aber sie kann einen Teil dazu beitragen und sei es nur aus Freizeitgründen. Ja. Das andere ist öffentlicher Personennahverkehr, dass wir quasi sagen, ja, wir haben weiterhin die Bob, also die Zugstrecke besteht weiterhin, und wir haben sie ergänzt. Wir haben sie darum ergänzt, dass wir an den Bahnhöfen ÖPNV-Ballungsgebiete haben, sage ich mal. Also wo Konzepte wie Carsharing unterstützt werden, wo Konzepte wie Call Your Bike unterstützt werden. Und dann wieder der digitale Aspekt, alles aus einer Hand. Also eine Plattform, wo ich alles sehe. Ja. Wo ich, sag ich mal, Carsharing buchen kann mit meinem Zugticket zusammen und damit halt eine sinnvolle Alternative zum Individualverkehr bieten kann, die es natürlich weiterhin geben wird. Es werden weiterhin Leute im Auto fahren. Das ist auch in Ordnung, das ist gut so. Aber vielleicht weniger und die Alternative ist nicht Individualverkehr, ist nutzbar.
So eine Plattform, die du da gerade beschrieben hast, in deiner Vorstellung, in dieser Utopie, die wir uns jetzt gerade hier mal so hinmalen, ne? Wer betreibt denn die? Ist das ein privater Anbieter? Sollte sowas irgendwie eigentlich gut durch die Kommune hier gemacht werden oder sollte sowas länderweise aufgebaut werden oder vom Bund oder so? Wie ist denn sowas bei dir in der Vorstellung?
Ja, zwei Antworten an der Stelle. Zum einen, wir hatten immer über das Thema Europa gesprochen und Europa und Best Practice, also was wir denn von anderen Ländern, ist da die Vision. Und in Estland funktioniert das, also in Tallinn zum Beispiel, gibt es genau diese App bereits. Mhm. Das heißt, wir müssen einfach nur mit diesen Leuten ins Gespräch gehen, wie habt ihr es denn gemacht? Das ist es. Und an der Stelle wird das Ganze halt gerne auch, also es kann gerne privat betrieben werden, durch eine kommunale Förderung, sage ich mal. Ja. Ich glaube, es wird schwierig, dass es privat betrieben wird, weil wer hat Interesse daran, ohne finanzielle Interessen so etwas privat zu betreiben? Also muss es am Ende dann doch die Kommune oder die Gemeinde stellen. Und aber auch hier, wir müssen die Welt nicht neu erfinden. Wir können schauen, was zum Beispiel in Estland gut funktioniert. Ja.
Mit wem andersrum gefragt. Wen würdest du denn gerne zusammen an den Tisch setzen? Oder auch, wer sollte denn konstruktiv zusammenarbeiten, der das aber heute nicht tut?
Das ist auch eine sehr gute Frage.
Ja, der Podcast heißt ja auch richtig gutes Zeug, also auch richtig gute Fragen.
Ich würde zum Beispiel in Bezug aufs Bildungswesen, habe ich nicht das Gefühl, dass die Schülerinnen und Schüler genug in der Entscheidungsfindung beteiligt werden. Also wenn wir darüber reden, Kultusministerium und Schüler und Schülerinnen, das ist etwas, wo ich sage, genau da kommt, und zwar eine gleichwertige Kommunikation. Und öfter, dann finde ich, wird etwas daraus. Eines der positiven Momente für mich, der ganzen Vorbereitung auf Landtagswahlen und sowas, war, als ich mir das ganze Thema Bildungswesen angeschaut habe und dann gedacht, okay, viele Leute sehen das Problem und dann gesehen habe, was die Forderungen vom Landesschülerrat in Baden-Württemberg zum Beispiel sind. Und die sind extrem gut. Also da wird zum Beispiel, da sind Sachen gefordert, wo ich sage, ja, das sind wirklich Meinungen von den Personen, die für das Bildungssystem betroffen sind und fordern Sachen wie, wir möchten eine, nur als Beispiel zu nennen, in Deutsch in der 8. Klasse eine Klausur schreiben, wo wir ganz bewusst KI nutzen können. Wo ich sage, okay, es ist eine, stimme ich hundertprozentig zu. Wo ich sage, ja, da muss mehr Dialog stattfinden. Weil Bildungssystem und Schüler und Schülerinnen hängt ja zusammen. Ja. Und da sollen auch die Leute, die davon betroffen sind, darüber reden können.
Mhm. Betroffene zu Beteiligten machen. Wäre hier vielleicht so ein kleiner Punkt, genau. Ja, ich glaube, wir kommen so allmählich zum Ende. Zumindest bin ich langsam an meinem Fragendokument Richtung Ende gescrollt. Hast du noch einen Punkt, den du eigentlich gerne mit mir besprochen oder diskutiert hättest, den wir jetzt gar nicht angesprochen haben?
Tatsächlich würde mir jetzt keiner einfallen. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, weil man fragt sich auch immer in der Vorbereitung so ein bisschen so, warum macht man überhaupt Politik? Also warum geht man in die Politik? Und ich bin als Direktkandidat bei einer Partei aktiv und ich sehe meine Chancen realistisch, dass ich nicht glaube, dass ich jetzt in den Landtag gewählt werde. Als müsste ich halt gegen starke andere Parteien ein Stake-Mandat holen. Und die Antwort war für mich immer, um genau solche Plattformen wie jetzt zu nutzen, über meine Vision sprechen zu können. Darüber sprechen zu können, warum ich zum Beispiel glaube, dass Europa eine sinnvolle Lösung für Probleme ist, dass wir mehr Europa brauchen und Volt hier eine Lösung bieten kann. Dass darüber zu sprechen, warum ich Volt beigetreten bin und sagen zu können, ja, wir müssen Probleme transparent machen. Wir müssen Probleme und Lösungen auch transparent kommunizieren. Und da war es einfach super, dass du hier Leuten eine Plattform bietest, um man diese Sachen sagen kann. Weil ich glaube, wäre ich nicht der Kandidat, würde ich hier nicht sitzen, wir würden nicht ins Gespräch kommen. Und die Zuhörerinnen dürften nicht den Gedanken lauschen, die wir beide haben. Ja,
ja, und auf jeden Fall ist, glaube ich, auch mein Aufruf irgendwie damit verbunden, nicht zu meckern, sondern sich aktiv einzubringen, auf welcher Ebene auch immer. Ja, jetzt ist so eine Direktkandidatur bestimmt auch eine harte Kiste, zumindest zeitlich geballt anstrengend. Darüber hinaus dann wieder weniger. Noch so eine Interessensfrage. Du hast gesagt, dass du in den Landtag reingewählt wirst, vielleicht eher unwahrscheinlich. Schafft es denn Volt über die 5%-Hürde? Wie rechnet ihr euch da eure Wahrscheinlichkeiten aus?
Die Antwort ist natürlich, wir schaffen es. Aber tatsächlich, glaube ich, haben wir einen gesunden Realismus. Also wir sehen schon, dass es extrem schwer für uns ist, zu sehen, wo stehen wir, weil wir in Umfragen nicht konkret abgefragt werden. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass die politische Entwicklung, Themen wie Europa und die Überführung auf ganz konkrete Probleme greifbar gemacht werden und für jeden betreffen. Das bedeutet, ein gesunder Realismus ist vorhanden, zu sagen, naja, es besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht reinkommen und gleichzeitig treten wir trotzdem an, genau mit dem Ziel, es zu tun. Mhm. Ja. Und wir tun alles dafür, in unserer Freizeit als ehrenamtliche Person, dass wir reingewählt werden. Oder wenn wir nicht reingewählt werden, zumindest in Bezug auf die Kommunalwahlen oder Europawahlen 2029 die Idee greifbar gemacht haben, dass mehr Leute etwas mit dem Begriff Volt verbinden und dann vielleicht nicht die Frage nach einem Stromkonzern gestellt wird, sondern direkt dann die Überführung, dass Eier dafür steht, Volt.
Ja. Letzte Frage. Du kannst unser Ortsschild hier frei beschriften. Was steht denn da drauf?
Ravensburg, Stadt der Fahrradinfrastruktur.
Das war's für heute bei Richtig Gutes Zeug. Vielen Dank fürs Zuhören und ein ganz großes Dankeschön geht natürlich an meinen Gast Mario für das Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst. Wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn ihr Lob, Kritik und Themenvorschläge für uns habt, dann schreibt gerne an hallo@kapuziner.info. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis zum nächsten Mal und nehmt euer Recht wahr am 8. März und geht wählen. Nichts ist selbstverständlich. Danke.
Danke auch.